Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Einen wunderschönen guten Tag. Lars Sebastian, hallo, hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie hoch ist der Anteil von Novo Nordisk in eurem Portfolio, um mal direkt mit einem kleinen Icebreaker einzusteigen?
Ja.
Da ist die Stimmung sofort im Keller.
Da geht's gleich runter, ja, ja. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Also eine Aktie, was das auslösen kann, es spricht dafür, dass der ein oder andere investiert ist. Ja, also schon zum Glück haben wir es ja auf der Agenda drauf und ich freue mich auch, dass wir darüber hinaus mal mindestens zwei Themen haben, wo wir ein bisschen Reibungspotenzial, also wann immer Sebastian sagt, komm, ich packe heute mal eine Rüstungsaktie auf die Agenda, kann er sich ja sicher sein, da kommt was und da kommt was.
1,8%, Timo. Ich habe gerade hier nebenbei auf dem Handy nachgeschaut.
Oh, also ja, für dich ist, glaube ich, das Goldthema, was wir heute auf der Agenda haben, ist für dich viel relevanter, ne? Also das wäre schon ein ordentlicher Schlag ins Kontor bei dir im Portfolio, wenn das wirklich Realität werden sollte.
Wenn. Aber wie du sagst, Novo, aber dieses Goldthema, du wirst gleich sagen, um was es geht, ist auch etwas, wo wir ganz selten hatten, dass ein Artikel so oft in der Hörerfrage auftaucht.
Ja, okay. Na gut, also es gab ja auch relevante Nachrichten und ich würde sagen an dieser Stelle, wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Genug der Anteaserei. Wir sprechen im Thema Nummer 1 aber erstmal über den Zolldeal der Amerikaner mit uns Europäern. Wer profitiert denn da eigentlich wirklich? Welchen Blick haben wir auf den Deal? Wir sprechen natürlich über Novo Nordisk. Wir haben es eben schon angekündigt. Ist die Pharmaperle jetzt am Ende, lautet unsere Frage. Wir reden über Cybersecurity, die sicherste Branche für Anleger, Fragezeichen. Ja, Sebastian hat Lockheed Martin mit dabei und das ist natürlich eine astreine Provokation in Richtung Lars. Mal gucken, ob da wirklich... Was? Nein?
Wie werde ich denn hier schon wieder geframed? Also bitte.
Ganz, ganz übel. Nee, Lockheed Martin haben wir dabei mit der Frage by the dip. Dann Hörerfrage von Tobias. Liebe Grüße. Wird Gold bald wertlos? Ja, ich wiederhole, wird Gold bald wertlos? Wie gesagt, das wird... für Sebastians Portfolio wird diese Fragestellung definitiv relevant. Dann sprechen wir über Meta. Die haben mal wieder alles abgeräumt. Aber ob wir da wirklich auch so große Einigkeit haben, mal sehen, mal sehen. Und wir sprechen über ein Warnsignal. Der VIX ist nämlich außergewöhnlich niedrig. Und Hörerfragen könnt ihr einreichen, wie immer, unter www.by-the-tip.de. Dort bekommt ihr dann Zugang zu unserer By The Dip App seit November 2024 am Start, also noch nicht mal ein Jahr alt, bestes Babyalter sozusagen und ja, schon um die 40.000 Nutzer da drin, super. Und dort haben wir auch eine Section, dort könnt ihr Hörerfragen einreichen. Aber jetzt direkt rein, USA versus EU, wer hat denn da wirklich jetzt profitiert vom Zolldeal? Also ich würde mal sagen, die Europäer sind es nicht.
Ich gehe mal ein bisschen vielschichtiger rein. Also du hast recht. Ich hatte ja auch relativ schnell nach diesem Deal auf LinkedIn ein Posting auch abgesetzt, weil mich persönlich stört einfach, dass wir unser europäisches Gewicht mal wieder nicht in die Waagschale werfen konnten. Also wir haben 500 Millionen Verbraucher, wir haben einen Riesenmarkt, aber wir sind halt intern so unglaublich zerstritten. Also wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen, da hatte ich ja das Thema mal aufgebracht und habe gesagt, die EU muss jetzt Gas geben für einen Deal, sonst sitzen wir wieder am Katzentisch. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt. Weil wenn man schaut, China hat massive Druckmittel mit den seltenen Erden. Die USA haben massive Druckmittel auch mit den Rüstung und der Verteidigung und dem Sicherheitsschirm, was sie uns entsprechend bieten. Aber ich muss auch sagen, ich finde in der Diskussion ist natürlich auch etwas unbalanciert, dass viele sagen, naja, Europa hat jetzt einen schlechten Deal. Ich glaube für den Moment, dass es wirklich, wie von der Leyen sagt, das Beste war, was man aktuell bekommen kann. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen könnten, wir können jetzt ewig mit den USA verhandeln und auf einmal sind alle Länder wirklich auf Linie und stellen sich gegen die USA und machen Druck. Also ich denke schon, der Deal ist das Beste, was zumindest aktuell rauskommen konnte. Aber wenn man es nicht ganz so negativ sieht, vielleicht ist es sogar eine Art Fitnesskur, also dass dieser Zolldeal, der nimmt ja jetzt natürlich auch entsprechend, der macht ja Druck im System, der erhöht ja auch die Kosten. Also dass die Unternehmen jetzt einfach sagen müssen, okay, wir können uns auch nicht mehr wie früher auf einem schwachen Euro ausruhen, der wird ja mittlerweile stärker, sondern wir müssen einfach besser werden, wir müssen innovativer werden, wir müssen mehr Kosten sparen, wir müssen effizienter werden. Also vielleicht können wir sogar davon profitieren und am Ende stärkt das unsere Aktien und unsere Märkte. Also ich versuche das in verschiedenen Schattierungen zu sehen, diesen Deal.
Also für mich war wunderschön zu sehen, dass wir mit allem, mit einmal uns alle als wir Europäer fühlen. Wir Europäer haben noch so viel mehr in die Waagschale zu legen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass gerade auch in Deutschland so viele gar nicht aus europäischer Brille das Ganze gesehen haben. Umso schöner, dass wir uns jetzt als Europäer fühlen. Ich glaube nicht, dass wir hier über den Tisch gezogen worden sind. Und ich stimme Sebastian dahingehend überein, dass die Verhandlungen für alle anderen viel einfacher sind als für uns. Ja, man kann sich natürlich auch hervorragend hinter Brüssel verstecken, aber wir müssen uns mal die anderen Handelsabkommen ansehen. CETA mit Kanada, Mercosur mit den Staaten Südamerikas. Da haben wir 17 von 27 beziehungsweise 19 von 27 Staaten, die das Ganze ratifiziert haben. Warum? Weil man sich uneinig ist. Und wie willst du denn mit so einer Position rausgehen und sagen, naja, wir machen es jetzt recht für alle? Das heißt, das ist für uns ein ganz großes Problem, weil wir da nicht mit einer Stimme sprechen. Und dafür finde ich den Deal realistisch und normal und deswegen auch nicht oder das, was man hätte erwarten dürfen. Und was hätte denn besser rauskommen können? Also wir haben jetzt 15%. Übrigens gibt es auch deutliche Kritik in den USA. Und das ist ja vielleicht ein Anzeichen dafür, dass so furchtbar der Deal auch nicht ist. Hat denn irgendjemand gedacht, wir gehen da rein und anschließend einigen wir uns darauf, okay, machen wir beide 0%? Also unter dem Aspekt finde ich 15% einigermaßen realistisch. Und das, was hier immer wieder, und ich gebe zu, ich lasse mich davon auch triggern. Also wenn innerhalb von 15 Minuten 100 Beiträge auf LinkedIn, die sagen, oh, 700 Millionen und 600, Entschuldigung, Milliarden Energie und 600 Milliarden wollen wir dann noch investieren. Was wir Europäer und wahrscheinlich auch aufgrund der deutschen Leitung oder des deutschen Einflusses gut können, wir können gut Kleingedrucktes. Von den 700 Milliarden, wir müssen nichts verändern. Und wir haben die 700 Milliarden sollen eigentlich in den nächsten 3 Jahren, aber who cares, die haben wir in den nächsten 6 oder 7 Jahren sowieso abgearbeitet, weil wir jährlich für 85 Milliarden Gas einkaufen. Das ist nichts Dolles. Und die 600 Milliarden habe ich mir auch nochmal angesehen, aktuell 2024, 25er Zahlen haben wir ja noch nicht, haben wir 240 Milliarden in den USA investiert. Was man denn so als Investition sieht. Die 600 Milliarden haben wir locker durch in den nächsten 3 Jahren. Und unter dem Aspekt, lass mich noch eins hinzufügen, was mich ärgert und was vielleicht aber auch als Ass im Ärmel betrachtet werden kann, die Besteuerung der großen Tech-Konzerne. Ja, das ist vom Tisch. Das heißt, da hätte man vielleicht selbstbewusst daran gehen können. Ich weiß gar nicht, ob alle Anleger sich das wünschen, weil am Ende des Tages kostet das was. Aber ich habe nur mal die Summen mitgebracht. Es gibt ja einige Länder, die haben diese Digitalsteuer schon. Bei einer Besteuerung von 3% bei den großen Tech-Konzernen wären wir jährlich beim Steuereinkommen, Aufkommen von fast 130 Milliarden, was aus den USA in die Eurozone, in die unterschiedlichen Länder dann fließt oder flöße. Was sind die Konjunktive? Weiß ich nicht genau. Bei 10% Digitalsteuer, genau, dann wären wir schon bei weit über 300 Milliarden. Das haben wir bisher nicht gemacht und wahrscheinlich ist das auch Teil des Deals gewesen, dass wir da nicht rangehen. Aber es ist nicht so, dass wir hier gar keine Verhandlungsmacht hätten. Ein bisschen selbstbewusst hätte man auftreten können, aber mal ehrlich, in der Verhandlung von Donald Trump kommt am Ende immer raus, Entschuldigung, einer lächelt und sagt, Sie haben es so gemacht, wie ich mir das vorstelle, weil der Typ braucht einfach auf Seite 1 die entsprechende Überschrift. Deswegen, für mich ist das sehr viel Tohuwabohu.
Also, ich finde die Perspektive interessant und ich glaube auch, dass halt 0% auf der einen Seite, 15% auf der anderen Seite plus nochmal diese 3 Branchen, die es halt jetzt nochmal ein bisschen stärker getroffen hat, Pharma, Aluminium und Stahl, dass das natürlich jetzt erstmal nur in dieser Perspektive sozusagen in der Headline nach außen leuchtet sozusagen. Und da sieht es jetzt tatsächlich vielleicht auch ein bisschen unfair aus. Aber ehrlicherweise ist das jetzt, glaube ich, irgendwie tatsächlich so eine Art kleines Non-Event eigentlich. Also Sebastian, du hast es in der letzten Woche ja tatsächlich auch so als Thema mitgebracht. Es ist irgendwie ein kleines Non-Event für die Börse, weil es ändert wahrscheinlich nicht so wirklich viel an der Situation von wirklich substanzstarken Unternehmen. Klar, es gibt höchstwahrscheinlich ein bisschen Margendruck bei dem einen oder anderen Player oder halt den Need, den zusätzlichen Need, die Investitionskapazitäten oder die Produktionskapazitäten in den USA auszubauen. Aber eigentlich ist es irgendwie Non-Event. Und das einzig Relevante eigentlich an diesem USA-EU-Deal ist eigentlich, also dieser Deal mit China, der muss aus Chinas Sicht, wird hier, glaube ich, wirklich brillant. Also ich bin sowas von turbo-bullish jetzt für China-Aktien, dass mir das selber schon fast Sorge bereitet. Also das ist mein Outcome von diesem Deal.
Das ist, also um das nochmal in Zahlen, weil natürlich die Verbände dann kommen, also für die deutsche Automobilindustrie ist es kein Vorteil, wenn sie Zölle bezahlen. Wobei man eben ja auch nochmal dran denken muss, wir zwei Drittel der PKWs, die da aus den USA kommen, das heißt, die werden ja nicht mit Zöllen belegt, sind deutsche Automobilhersteller, die in den USA fertigen lassen und dann exportieren lassen. Das heißt also, der Anteil ist nicht so besonders groß. Die Schätzungen sind, dass es nur die Industrie das Wachstum um 1,5% dämpfen könnte. Und das wiederum könnte dazu führen, wenn man das alles hochrechnet, ja, Kleingedrucktes ist ein Stichwort, so ganz einig ist man sicher, wenn es um Seite 2, 3 und 4 geht, noch nicht, dass also das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland dadurch um 0,2% geschwächt werden könnte. Das ist nicht nichts, aber daraus geht dann auch hervor, das ist nicht der Grund, warum es der deutschen Wirtschaft nicht so exzellent geht. Und das wird auch nicht der Sargnagel des deutschen Wachstums sein.
Wobei man auch anmerken kann, noch der IWF hat gestern sogar seine Wachstumsprognosen etwas nach oben geschraubt, weil die Zölle ja nicht so schlimm kamen wie erwartet. Und kleines Funfact am Rande, vielleicht habt ihr es gestern mitbekommen, dass ja wieder im Kupferbereich sich was getan hat, dass also raffiniertes Kupfer fallen die Zölle. Ist es in Vorprodukten verbaut, ist es hoch. Und das Interessante ist aber allerdings, und Timo, da bin ich bei dir, ich denke auch, dass wir hatten das ja letzte Woche mehr auseinandergenommen, dass Donald Trump ja zweigleisig fährt. Zum einen hast du die Länderzölle und die Branchenzölle. Und US-amerikanische Autobauer haben eigentlich das Problem, dass sie ja Stahl zu 50% verzollen müssen. Für die wäre es sogar günstiger aktuell, in Europa das Auto komplett zusammenzubauen und dann mit 15% einzuführen, als die Einzelteile mit 50. Aber abschließend noch ein Ding, ich meine, vielleicht erinnern sich die Älteren. Ich muss für die EU zumindest auch da mal noch eine Lanze brechen, dass man sich am Ende trotz aller Zerstrittenheit relativ schnell einig wurde, dass von der Leyen auch einen Deal mit Trump machen kann. Erinnert ihr euch noch vor einigen Jahren an das Chlorhühnchen? Mhm. Wisst ihr diese Diskussion von diesem riesen Handelsdeal, der mit den USA entstehen hätte können? Und man hat sich festgebissen am Chlorhühnchen, weil in den USA das Hühnchen dann mit Chlor bedampft wird oder was weiß ich. Und diese anderen riesigen Chancen, die da in diesem Deal drin waren, die wurden komplett ausgeblendet. Sondern es ging nur noch ums Chlorhühnchen. Und da muss ich sagen, hat man wenigstens sich mal zusammengerauft und hat gesagt, okay, wir kriegen das hin. Und ich glaube auch deswegen, Lars, ist auch die Digitalsteuer auf Tech-Konzerne rausgegangen, weil das wäre am Ende das Chlorhühnchen auf amerikanischer Seite, weil da hätten die Tech-Konzerne nicht mitgemacht. Also wenigstens können wir in der EU irgendwo, wenn der Druck groß genug ist, noch eine Einigung unter all diesen Mitgliedstaaten erzielen, ist zumindest auch mal etwas, was man positiv sehen kann.
Zwei Fragen. Um den Themenkomplex jetzt auch ein bisschen zum Ende zu treiben. Glaubt ihr, dass wenn Trumps Amtszeit vorbei ist, dass dieser Deal oder diese Zölle überhaupt noch Bestand haben werden? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, glaubt ihr, dass es zwischen der EU und beispielsweise China oder den anderen asiatischen Staaten, irgendwie vielleicht sogar im Verbund, auch eine Art großen Handelsdeal jetzt geben könnte?
Also ich mache schnell. Nummer eins, 100% bleiben die Zölle. Übertriebene Zölle, wenn wir jetzt 50% bei Stahl hätten und die amerikanische Industrie leidet, glaube ich, dass die nach unten gehen. Aber auch wenn danach ein Demokrat gewählt wird, das sind Einnahmen. Wenn du die Zolleinnahmen der USA aktuell ansiehst und gerade wenn Trump abtritt, wird sich der Verbraucher daran gewöhnt haben und die USA haben am Ende eine zusätzliche Finanzierung für ihre Schulden. Also ich sehe nicht, dass diese Zölle zurückgedreht werden. Nummer zwei ist, ich hoffe es, dass wir mit China einen Deal hinbekommen, aber selbes Problem wie mit USA, dann sagen die Chinesen, okay, dann gibt's halt keine seltenen Erden. Also vor zwei Wochen war auch eine EU-Delegation in China. Ging man hin nach China von europäischer Seite, hat gesagt, wir wollen nicht, dass ihr eure Unternehmen so stark subventioniert, ihr macht damit unseren Markt kaputt in Europa, wir schließen euch aus. Die Chinesen haben da mehr oder weniger drüber gelacht, wir haben gar nichts bekommen als Europäer, weil wir einfach keine Druckmittel hatten. Das heißt, ich hoffe, dass wir einen Deal hinkriegen, aber da sind wir wieder beim Thema wirtschaftliche Uneinigkeit, Zerstrittenheit unter den Ländern. Gleiches Spiel eigentlich mit China wie mit den USA. Was wollen wir denen entgegnen? Ich hoffe, dass wir einen Deal hinkriegen, aber wir sind in der gleichen Situation wie mit den USA.
Also Punkt 1 sehe ich ja genauso. Das glaube ich auch. Die Zölle werden nicht wieder verschwinden. Das Handelsbilanzungleichgewicht ist ja auch schon Demokraten aufgefallen. Punkt 2. Aus meiner Sicht nicht das gleiche Problem wie mit den USA, aber das unter dem Aspekt, dass wir auch hier dem wahrscheinlich nicht so viel entgegenzutreten haben, eine Problematik, die ein bisschen weniger eindeutig ist. Man muss ganz klar sagen, der Zeitgeist hat sich auch verändert. USA möchten militärische Sicherheit uns weiterhin garantieren, aber dafür verlangen sie etwas. Das ist natürlich eine andere Ausgangslage und das wäre noch vor wenigen Jahren, als man Krieg, geostrategische Konflikte einfach noch nicht so hoch gewichtet hat wie jetzt. Wir sehen das ja auch in dem gesamten Sektor, dass es wieder absoluter Common Sense ist. Wir müssen aufrüsten. So ist die Zukunft nun mal. So ist die Gegenwart. Punkt. So. Das heißt, das ist hat ein enormes Gewicht bekommen. Wir haben vor zwei Jahren darüber gestritten, ob wir 2% in die Verteidigung stecken und jetzt wollen wir die 5% mal auf jeden Fall schlagen. Ich sage jetzt mal, lass jetzt mal dahingestellt, ob das der Fortschritt ist, den also sicherlich nicht ich mir gewünscht habe, aber ob das eine Volkswirtschaft so vorantreibt. Mit China ist der Punkt etwas anderes, weil China, ich glaube, es ist ganz wichtig dann zu sehen, wo entwickelt sich die Welt in den nächsten 5 Jahren hin. Ich glaube aber, dass wir auch bei China eine gegenseitige Abhängigkeit auch haben. Wir brauchen China. China braucht aber auch uns als Absatzmarkt. Deswegen glaube ich, dass der Deal ein bisschen komplexer sein könnte als auf einer Seite beschrieben. Aber wir werden einen bekommen. Da bin ich mir relativ sicher.
Also mein Appell an die EU ist oder an uns Europäer insgesamt, also die Zeit für Kleinkariertheit und Bürokratismus, die ist jetzt definitiv vorbei. Jetzt muss man mal ein bisschen in größeren Linien denken und sollte da auch nicht zu kleinmütig sein. Das ist mein Fazit dazu. Lass uns rüber zu Novo Nordisk. Wow, also Lars, du hast es vorhin schon angesprochen. Mir fällt wirklich keine Aktie ein, die so dermaßen krass abgestraft worden ist und wo halt dann auch entsprechend der Anlegerbuzz so groß war wie in dieser Woche bei Novo Nordisk. Ich glaube, du hast ein Video gemacht, was jetzt über Nacht 50.000 Visits gemacht hat. Also gute Chancen, dass das auf 100.000 noch hochläuft. Und Sebastian, du hast ein Posting bei uns in der App gemacht, was innerhalb von, ja, ich glaube, 10 Minuten 300 Likes hatte. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen. Das ist wahrscheinlich auch schon im unteren Tausenderbereich angelangt. Super viele Kommentare. Also das war etwas wirklich, was die Anlegerseele bewegt hat und wo jeder irgendwie auch eine Meinung hatte. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt.
Viele Pharma-Experten mit einmal, ja.
Auf jeden Fall, ja, genau. Jeder war auf einmal Pharma-Analyst. Und aber wie blickt ihr auf Novo Nordisk?
Ich kann beginnen. Ich mag Novo. End of discussion.
Okay. Oh, schön.
Also ich kann nochmal alle abholen.
Ja, genau.
Die sich hier wundern. Ich habe hier ein paar Notizen. Ich meine, warum ist Novo abgestürzt? Wahrscheinlich wissen es die meisten. Und Timo hat es gesagt. Also mittlerweile, Timo, sogar 400 Kommentare unter diesem Posting. Novo hat einfach die Prognosen gesenkt. Sie haben sie jetzt nicht zurückgenommen, aber sie haben das Umsatz- und Gewinnwachstum doch um ein paar Prozentpünktchen gekürzt. Sie haben auch gesagt, dass sie irgendwo in den USA Probleme damit haben, dass ja Nachahmerprodukte auch illegalerweise produziert werden. Und offenbar trotzdem, dass die Medikamentenbehörde, die FDA, dagegen vorgeht, ist es wohl immer noch ein Problem, dass sogar auf Konzernebene sich dazu geäußert werden muss. Und natürlich, man hat den Konkurrenten Eli Lilly im Nacken sitzen und da sagen viele, okay, diese Aktie, also Novo Nordisk, die hasse ich. Und warum ist es so? Wenn man die natürlich mal anschaut, ich habe jetzt den Chart in dänischen Kronen vor mir. Wir hatten hier mal 1000 dänische Kronen im letzten Jahr im Juni. Und da sind halt viele eingestiegen, die jetzt halt massiv unter Wasser sind. Also wenn man die letzten Hochs nimmt, dann ist ja die Aktie inzwischen ich messe hier mal nach, 70% gefallen. Und das sorgt natürlich für Ernüchterung. Und ich glaube auch, dass wir deswegen so krasse Schwankungen haben, weil viele sind in diesen Abnehmpräparate-Hype reingegangen. Mit der Hoffnung, das wächst ewig weiter und da wird es nie Probleme geben. Und da glaube ich, dass viele einfach auch sehr, sehr teuer eingestiegen sind in den Wert und eben nicht gewartet haben, okay, mal auf eine Korrektur, die wir ja zuhauf haben, sondern da sind die Emotionen einfach hoch bei diesem Wert. Das ist
ja, genau. Psychologisch. Sebastian, ganz kurz. Ich glaube, dass diese 140 Euro, ich mache es jetzt mal in Euro, dieser Hoch, dieses Allzeithoch, dass das gar nicht das Problem war, sondern dass viele schon gesagt haben, okay, bei 100 Euro Novo Nordisk, wow, das ist ja ein Schnapper. Und später dann bei den 75 Euro, oh, wow, Novo Nordisk, das ist ja jetzt ein echter Schnapper. Und jetzt sind wir bei 42 Euro angelangt und ich glaube, dass halt jetzt diese Überzeugung, mit der viele da vielleicht reingegangen sind, ordentlich ins Wanken geraten ist, weil ich meine, wir reden ja auch manchmal über Aktienwerte, die halt einfach, wie am Schnürchen gezogen nach oben hinlaufen, die vor Kraft strotzen und voller Substanz sind. Und das war aber das Narrativ auch für die Novo. Und trotzdem ist die jetzt halt bei manchen dann einfach 50% im Minus. Und da ist jetzt halt die Frage so, hey, durchhalten oder wir haben uns alle getäuscht. Ich glaube, das ist die große Frage, die halt viele gerade interessiert, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, ich freue mich über jeden Kommentar und jeden, der Gedanken macht. Aber allzu häufig sollte eine Analyse ja auch nicht beginnen mit "Ich glaube". Also ich verstehe schon, ich habe viel übrig für Glauben und wer das möchte, soll sich irgendeiner Konfession anschließen. Aber man kann sich ja gerade bei langfristigen Investments vielleicht auch mal auf die Fakten, die wir heute zur Verfügung haben, konzentrieren. Und das habe ich auch, ich möchte jetzt gar nicht auf das Video verweisen, ich mache das mal in Kurzformat. Ich habe die Aktie gekauft als Dividendenaktie. Was muss eine Dividendenaktie liefern? Die Dividenden müssen aus dem Cashflow bezahlt werden können und ich möchte, dass die Dividenden in den nächsten 5 Jahren weiter steigen. Das ist vielleicht die maximale Perspektive, die ich hier einnehmen kann. Wer weiß schon, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. So. Keiner behauptet, kein Analyst und Novo Nordisk selber glücklicherweise auch nicht, dass diese Dividenden in den nächsten Jahren nicht weiter steigen können. Ob die Kursanstiege vorher gerechtfertigt waren, wir wissen, dass sie es nicht waren. Mittlerweile, der Wettbewerb ist höher geworden. Aber sich die Fakten anzuschauen, hilft ganz erheblich, um eine Aussage zu treffen, möchte ich die Aktie weiterhaben oder weiter kaufen. Und wir haben, das sind aktuelle Zahlen, also nach dem, was wir jetzt wissen, wir haben nach wie vor eine Bruttomarge rund 80%. Wir haben eine EBIT-Marge rund 40%. Wir haben, das ist bei Pharmaunternehmen nicht unwichtig, eine Eigenproduktion, also vertikale Integration. Das heißt, man kann die Preise mehr oder weniger selbst bestimmen, die sich am Wettbewerb orientieren. Keine Frage. Aber es ist was anderes, wenn du alles einkaufen musst. Wir haben nahezu für einen Dividendenwert keine Nettoverschuldung. Ja, wir haben eine Liquidität von 20 Milliarden, die ist nicht entscheidend gemessen an der Market Cap, aber es gibt überhaupt keine Schuldenproblematik, selbst wenn jetzt noch 6 ganz schwierige Quartale kommen sollten. Also das Unternehmen ist nicht vom Ende irgendwie bedroht. Und mein Base Case, und da habe ich jetzt einfach mal in dem Video angenommen, 2% weniger als die aktuellen Schätzungen. Sprich, da könnte noch eine Warnung hinsichtlich des Umsatzes kommen. Wenn der dann nur noch mit 7% wächst und wir schauen uns die aktuelle Dividendenrendite an, die liegt fürs nächste Jahr über 4%, und man hält dieses 7%ige Wachstum, wie gesagt, das ist die Hälfte von der oberen Spanne, die jetzt angenommen wird, dann müsste man nach einer normalen Bewertung davon ausgehen, dass man ungefähr eine Gesamtrendite 10-12% pro Jahr in den nächsten 5 Jahren einfährt. Im Bull Case, und da nehme ich nicht ein Sky-High-Szenario, sondern da nehme ich den oberen Wert der Spanne, also die 14% Umsatzwachstum. Dann komme ich inklusive der Dividenden, die ja gezahlt werden, auf eine jährliche Rendite, Schätzung, in den nächsten 5 Jahren 15-17%. Das finde ich attraktiv. Ja, das Unternehmen ist jetzt günstig bewertet. Es war vorher, das wissen wir jetzt, überbewertet. Aber für mich ganz wesentlich geht es um die Dividenden und die Dividendenfähigkeit. Und das hat alles nichts mit Glauben zu tun, sondern das sind die Zahlen, die ich jetzt habe. Wer glaubt, dass sich die Produkte in den nächsten 5 Jahren überhaupt nicht mehr verkaufen, dass es gar kein Wachstum mehr gibt, sondern im Gegenteil, die Konkurrenz 100% Marktanteil hat und Novo Nordisk 0%, der sollte logischerweise verkaufen.
Da darf ich ganz kurz noch ergänzen. Ich will noch zu Lars noch was ergänzen, weil du hast recht, Lars. Ich könnte es mit Zahlen noch weiterwerfen, aber viele sehen dann immer nur so einseitig balanciert, Eli Lilly ist besser. Aber das bringt ja auch ein Unternehmen zu Performance, dass du den Druck hast. Und dieser Gesamtmarkt, ich habe es mir hier mal notiert, also der GLP-1-Markt für Abnehmpräparate, der wächst rasant weiter und trotzdem wird immer noch geschätzt, dass Novo Nordisk bis zu 50% Marktanteil bekommen kann. Und dann gibt es natürlich die Kritiker, die sagen, naja, aber da laufen ja jetzt die Patente aus für wichtige Medikamente. Novo hat gute Sachen in der Pipeline. Also wer sich erinnert an unsere Folgen CagriSema, da gab es immer mal wieder Abstürze bei Novo, weil die Aktie natürlich auch entsprechend bewertet war. Und da kam dann raus, naja, statt 25% hatte man gehofft, dass 25% Gewichtsverlust in x Wochen ist. Und dann waren es nur 17. Aber das sind Medikamente in der Pipeline, die hier höchst spannend werden. Und abschließend noch, ich finde, man muss auch ein bisschen die Psychologie noch verstehen. Novo hat einen neuen CEO. Der stapelt in meinen Augen bewusst tief jetzt, damit du hinten raus auch überraschen kannst. Also würde ich jetzt ein Unternehmen wie Novo übernehmen, mit dieser extremen Emotionalität, was in dieser Aktie drin ist, und ich bin neuer CEO, dann ist es eigentlich gang und gäbe, dass man den ganzen Scheiß dem alten Management zuschiebt. Das heißt, du nimmst die ganzen Zahlen runter, du stapelst tief, du schreibst ab, was nur irgendwie geht und haust alles in dieses Geschäftsjahr rein, weil du sagen kannst, da war ja noch das alte Management mit dabei. Und dann kannst du danach wieder positiv überraschen. Bringt jetzt natürlich niemandem was, der jetzt 50% unter Wasser ist. Aber auch da nochmal, ich hatte gerade gesagt, und gut, dass du gefragt hast, Timo, 1,8% ist die Aktie. Ich mag die Novo Nordisk. Aber ich drücke jetzt meine Überzeugung nicht damit aus, dass ich sage, im Dividendenportfolio mache ich 50% in Novo Nordisk. Ja. Ich werde auch wahrscheinlich in nächster Zeit mal noch ein bisschen nachlegen, auch auf 2%. Aber irgendwo ist dann Schluss bei vielleicht 2,5%. Und ja, wenn sie sich dann nochmal halbiert, wenn ich Geld habe, vielleicht kaufe ich dann nochmal nach. Und wenn nicht, ich sitze es aus. Das ist halt dann 1% Performance, was ich mal verliere, temporär. Das hole ich ja mit Dividenden dann über die Zeit wieder raus. Also die Überzeugung in den Wert darf man nicht ausdrücken, indem man den brutal hochgewichtet. Das ist ja auch dann das Problem.
Ganz, ganz wichtig. Also die Verlierer immer nachzukaufen und dadurch dann überzugewichten, das ist nicht die Herangehensweise. Man kann das ja auch in Tranchen sehen. Das heißt also, wenn ich jetzt, Sebastian hat jetzt mehrere Depots, wenn ich ein Anspardepot hätte, dann verteile ich meine Tranchen gleichmäßig und kaufe nicht in 10 Tranchen Novo Nordisk, aber weil die Amazon so gut gelaufen ist, kaufe ich die einfach gar nicht mehr nach und warte, bis die dann mal einbrechen. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Und lass mich gerne noch ergänzen, man kann die Absatzmärkte ja aufteilen. Die Patente gelten ja dann nicht weltweit. Und mehr als der Hälfte aller Absatzmärkte von Novo Nordisk für die aktuellen Präparate laufen die Patente noch bis 2031, 2032. Ja, in China laufen sie aus, in den USA zum Teil. Aber das ist jetzt nicht so, dass hier grundlegend sich von heute auf morgen alles verändern wird. Und Eli Lilly ist ja deswegen kein schlechtes Unternehmen, nur nochmal, für mich ist es eine Dividendenaktie und Eli Lilly ist um ein Vielfaches höher verschuldet. Die könnten nicht mit dem EBITDA eines Jahres ihre Schulden zurückbezahlen. Und that's it.
Novo Nordisk macht 56% der Umsätze, also zumindest deutlich mehr als 50% der Umsätze in den USA. Ich glaube, 2023 waren es doch 52%, letztes Jahr waren es 56%. Und genau, da ist halt die Frage, wie stark sind die betroffen von dieser Zollthematik? Man muss aber auch sehen, die haben eine Fabrik, die schon steht in den USA und ich glaube, die zweite wird gerade aufgebaut. Und also ist das noch eine Thematik, die da euch Sorgen bereitet?
Bei 80% Marge für mich nicht. Es gibt andere natürlich, wo im Automobilbereich ist ja die Marge viel, viel geringer. Und die Produkte sind zum Teil günstiger geworden, aber die Höhe der Zölle ist da aus meiner Sicht, drückt nicht so sehr auf die Gewinne, auf die Umsätze ja sowieso nicht, wie das in anderen Branchen der Fall wäre.
Ich habe gerade mal geschaut, bei mir macht die Novo ein bisschen mehr als 3% aus und ein bisschen, also ich würde, ich bin Also es könnte sein, dass, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das hört, dass ich dann schon auch nochmal einen Kauf, nicht mehr wahnsinnig hoch, aber es könnte sein, dass ich was gekauft habe in der Novo. Da müssen wir mal schauen. 3,5% Dividendenrendite.
4 sogar, geschätzt fürs nächste Jahr.
4?
Ja. Ja, wenn du reinguckst.
Ich meine, hey, wenn du, das ist doch irgendwie, kauf den Dollar für 50 Cent. Das ist gerade die Situation. Also
ganz genau.
Wenn du jetzt ein KGV von 12 hast und du guckst da auf die Bewertungsmaßstäbe, die da in den letzten Jahren herangelegt worden sind, dann war da der Schnitt bei 24 und jetzt rechnen wir einfach mal 30-40% runter von diesen 24, um dann nochmal einen Sicherheitspuffer mit reinzulegen. Also als in der Phase, wo Novo Nordisk einfach nur ein Diabeteskonzern war und nichts mit Fettwegpräparaten irgendwie da mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht worden ist, da hatten die trotzdem auch ein KGV im Schnitt von 18, 19 und jetzt kriegst du die für 12. Und an der Diabetes-Thematik hat sich überhaupt nichts verändert. Das wird, die sind super stark dort positioniert. Es gibt nicht so viele Hersteller und dieser Trend wird weiterlaufen. Und ob jetzt Fettweg funktioniert oder auch nicht, Das ist mir jetzt persönlich gerade egal. Und deswegen würde ich es tatsächlich auch gerechtfertigt halten. Also ich habe jetzt meinen Cash allerdings auch nicht mit reingerechnet. Dann wäre der Anteil deutlich kleiner, natürlich in meinem Gesamtportfolio. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, einfach nochmal da jetzt ein paar Anteile irgendwie auch mit einzusammeln. Also das wäre es auch. Also dann muss ich jetzt halt einfach auch mal, dann wie gesagt, liegt jetzt der Ball beim CEO. Ich finde es auch nicht gut, dass sie bei Hims & Hers und so weiter, ich glaube, da ist schon ziemlich viel fehlgelaufen, da waren schon operativ, haben sie da auch ein bisschen geschlampt. Das muss man auch ganz klar konstatieren. Sowas sollte eigentlich nicht passieren, dass du einen Deal machst mit denen und dann einen Monat später ist die ganze Geschichte wieder vom Tisch. Also da muss man dann halt auch sagen, sorry, also das ist schon ein bisschen laienhaft. Aber hey,
ich würde Sebastians, wenn ich das noch ans Ende, weil wir uns leider ja so einig sind, ich würde jetzt gerne das, was Sebastian zwischendurch gesagt hat, am Ende als Fazit, gerade weil wir uns so einig sind, nochmal mitgeben. Es ist eine Einzelaktie, es ist ein Einzelaktienrisiko. Wenn bei irgendeiner Studie rauskommt, dass zum Beispiel die Nebenwirkungen, dass das nochmal ganz andere sind, dann kann so etwas also gerade bei einem Pharma-Wert, der ja nicht über eine ganz breite Palette verfügt, natürlich auch zu massiven Einbußen führen. Also niemand kennt 100%ig die Zukunft. Ich finde einen Anteil größer 5%, wenn man sowas neu baut, das würde also bedeuten, man hätte 20 Einzelwerte im Depot, dann ist jeder einzelne 5%. Alles darüber ist aus meiner Sicht Spekulation. Es gibt Werte, die wachsen dann über die Jahre hinweg da rein, durch Kursgewinne. Aber ansonsten, wir haben immer noch ein Einzelaktienrisiko und wir haben immer noch Pharma und wir haben immer noch etwas, wenn irgendwas dafür sorgt, dass du 20% innerhalb von, keine Ahnung, 12 Monaten abnimmst, dann macht das was mit deinem Stoffwechsel. Also möchte ich zum Schluss nochmal hier klein den Warnhinweis hin mitgeben. Das ist das Risiko, was man bei Einzelaktien immer hat, aber im Pharma-Bereich insbesondere.
Und jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt für dich, nochmal einen schönen Zug beim Vapor zu nehmen. Das fände ich jetzt stark.
Ich darf das nicht mehr. Und das zählt nicht, weil da ist ja nur Brombeere drin. Schmeckt nicht nach Brombeere. Sonst nichts. Ist nur Brombeere. Brombeere.
Lecker. Ja.
Ja, aber ich habe Ärger bekommen. Ich soll da dran nicht ziehen. Das kann okay. Gegen Brombeere sprechen. Vorsicht, mach das nicht zu Hause. Das ist auf jeden Fall schädlich.
Ja, unbedingt. Wir hatten eigentlich das Thema Cybersecurity mitgebracht. Lars. Warst du das, Sebastian?
Was?
Nee, Lars. Cybersecurity?
Du hast in der Telco gesagt, die sicherste Branche.
Weil wir mit Alex gesprochen haben und er gesagt hat, sprecht doch mal über Cybersecurity, weil Palo Alto ja eine Übernahme stemmen wird demnächst. Und Cybersecurity, also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Cybersecurity hat ein echtes Problem für mich. Nämlich, mir fällt fast nichts ein, was krisenresistenter und konjunktursicherer wäre. Aber Hölle, das ist natürlich auch in den Werten enthalten. Das heißt, es gibt das einfach nicht günstig. Und das Problem ist, egal wie gut die Aussichten sind, das sind Werte, die meines Erachtens in einer Risk-Off-Phase an der Börse also ich möchte gar nicht das Wort Bärenmarkt benutzen, den sehe ich auch kurzfristig nicht, deutlich unter Druck geraten werden. Schlicht und einfach aufgrund ihrer Bewertung. Die Wachstumsprognosen sind gut, die Quartalszahlen, die bisher kamen, sind gut, aber das ist natürlich auch wirklich in diesen Werten enthalten.
Willkommen in der Mitte unseres By the Dip Podcasts. Da du es bis hierhin geschafft hast, laden wir dich ein, diesen Podcast zu abonnieren. Denn dich scheint unser Themenmix rund um Börse, Märkte und Geldanlage zu interessieren. Und wir möchten, dass du auch in Zukunft jede Woche Freude an unserem Podcast hast. Daher werde jetzt auf der Podcast-Plattform deiner Wahl vom Zuhörer zum Abonnenten. Lars, Timo und ich danken dir.
Bevor wir gleich vielleicht auf den ein oder anderen Cybersecurity-ETF sprechen, die sind nämlich auch nicht sehr einheitlich, da muss man sehr genau drauf schauen, überlasse ich euch gerne nochmal das Wort für eine generelle Einschätzung zu diesem Sektor.
Also generell, ich wäre fast schon zu den ETFs gegangen, weil ich finde, neben dem, was du sagst, also die Bewertungen, der Palo Alto, wenn ich hier mal reingucke, hat ja KGV von über 100. Also da ist viel eingepreist. Und immer, wenn man eigentlich kein Argument mehr hat, dass so ein Sektor irgendein Risiko begegnen könnte, dann wird es so langsam gefährlich, wo du so in diesen Hype reinkommst. Und ich mache das auch immer gerne fest, indem ich mir so dann die Sektor-ETFs anschaue. Und die sind halt richtig teuer. Und da gab es neulich, ich glaube, es war Bloomberg, auf Bloomberg eine interessante Studie, und die haben sich mal die Jahrzehnte angeguckt, also 2000 bis 2010, 2010 bis 2020 und 2020 bis jetzt. Und da siehst du, dass tendenziell immer mehr deutlich teurere ETFs aufgelegt werden. Warum? Weil du natürlich auf der Unterseite mit einem MSCI World oder irgendeinem S&P 500 verdienst du ja nicht mehr viel, weil du Kosten hast von teilweise 0,01, 0,05. Aber gerade diese Sektorbranchen, aktiven ETFs, Spezialstrategien, da kommen immer mehr auf den Markt, die teilweise sehr, sehr teuer sind. Und bevor wir dann zu ETFs gehen, wenn man da mal nur mal reinschaut hier, was Cybersecurity angeht und wie die teilweise konstruiert sind, sind die wirklich extrem teuer. Und da merkst du auch, dass die Branche natürlich jetzt gerade mit ETFs auch wieder einen Hype bedient. Der, und da gibt es auch etliche Studien, oftmals kommen halt die ETFs durchs Marketing dann, wenn ein Thema hochspielt und kurz bevor sich's wieder beruhigt. Also ich glaube, dass man mit diesen Werten viel Geld verdienen kann, aber dass da natürlich für die nächsten Jahre schon extrem viel eingepreist ist. Also das ist so, ich bin da ein bisschen skeptisch, dass da jetzt erstmal noch die Bäume weiter in den Himmel wachsen können.
Das Schöne bei Cybersecurity generell ist ja, dass die ziemlich stark auf Quartalszahlen reagieren, aber also knapp unverhältnismäßig, also unverhältnismäßig stark manchmal sogar. Also da gab es nämlich schon nach Quartalszahlen bei Cloudflare, Palo Alto und so weiter, CrowdStrike, auch schon Einbrüche von um die 20%. Das hängt natürlich auch mit dieser riesigen Bewertung zusammen und der enormen Erwartungshaltung. Aber das Schöne ist, dass wenn man da so ein bisschen sich mal so ein Ding auf Wiedervorlage legt oder einen Preisalarm da einstellt und einfach mal alles ausblendet, was da vielleicht an Nachrichten durchs Dorf getrieben wird, dann kann man da immer mal auch einen schönen Dip erwischen. Und übrigens habe ich auch einen Cybersecurity-Wert, wo ich auch mal 50% hinten lag, also nur mal so in Anspielung an Novo Nordisk und jetzt 110% vorne bin. Also das bedeutet, nur weil man mal einen fetten Drawdown hat, heißt das noch lange nicht, dass da jetzt wirklich die Welt untergeht, weil das ist halt auch so ein bisschen das, hey, ist halt nicht nur Einbahnstraße, sondern es geht halt auch mal kurzzeitig, auch mal ein bisschen heftiger in die andere Richtung, und das muss man halt irgendwie auch besonders im langfristigen Portfolio ab. Kurzfristig sollte man das nicht ab, aber Lars, da bist du ja Spezialist, da hast du ja mal ein Setup, ein Stop und weißt,
deswegen tut. sind wir eigentlich noch bei Novo Nordisk, aber da gab es ja zahlreiche, also der Trend war ja vorher schon abwärts, insofern anyway. Und die erfolgreichste Dividendenaktie aller Zeiten, Altria, hat in den letzten 10 Jahren 3 Korrekturen größer 50% erlebt. Bei den Cybersecurity-ETFs, was mich daran so ein bisschen stört, neben den Kosten, ist, dass ich gerne einen reinen Cybersecurity-ETF habe. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe den so richtig nicht gefunden. Derjenige, der am besten gelaufen ist in den letzten Jahren, war der First Trust Nasdaq Cybersecurity. Da steckt auch rund 1 Milliarde drin. Da sind aber am höchsten gewichtet in diesen beiden, in diesem ETF, Broadcom und Cisco. So, und Broadcom hat natürlich ganz erheblich zur Performance beigetragen. Und letztlich ist natürlich ein Chip-Hersteller, kannst du von mir aus dem Sektor zuwählen. Aber ich denke natürlich da eher an andere Werte. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die Zusammenstellung gefällt mir bei keinem ETF richtig gut. Und ich hätte, wenn ich es mir aussuchen könnte, kleiner Aufruf an ETF-Hersteller, das macht es wahrscheinlich nicht billiger, ich hätte gern einen internationalen Cybersecurity-Wert, denn es gibt auch einige asiatische Cybersecurity-Unternehmen und da muss man jetzt nicht lange raten, dass amerikanische Unternehmen wohl kaum chinesische Anbieter für Cybersecurity wählen und umgekehrt auch nicht. Und bei den Europäern, wir haben nicht so ganz viele Alternativen, aber auch bei uns gibt es einige. Und ich hätte gern einen internationalen Best-of. Der ist aber aktuell nicht verfügbar. Deswegen mag ich hier nicht mal so richtig einen Favoriten rausgeben. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich der First Trust Nasdaq Cybersecurity hat auch die beste Performance. Nee, nicht ganz. Der LNG Cybersecurity hat die 3% bessere Performance im letzten Jahr. Der First Trust hat 20% gemacht. Aber da gefällt mir die Zusammenstellung noch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, es ist nie 100% Cybersecurity. Deswegen ein eher gemischtes Urteil.
Der Wisdom Tree ist ein bisschen mehr auf Cybersecurity gedreht. Also das ist so Cloudflare,
ja, Datadog. Ja, der hat Cloudflare, Zscaler, CrowdStrike, ja. Ne? Ja, Datadog. Ja. Aber guck mal, wenn du dir nur reine Cybersecurity-Unternehmen anschaust, dann ist vorher schon Palo Alto eigentlich der größte gewesen, nach der Übernahme jetzt sowieso. Und die rangieren da auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er Stelle mit einer Gewichtung von 4,8%. Also Cybersecurity wird offensichtlich von den ETF-Anbietern als sehr breit gefasster Begriff hier verwendet.
Die haben sich an deiner 5%-Schwelle orientiert. Die haben gesagt, nee.
Das stimmt. Das ist aber für die Diversifikation sorge ich dann schon selber. Diese ETFs mit 500 Werten drin und jeder 2%, nee, kommt nicht hin. Wäre dann deutlich weniger, 0,2%. Das ist mein Fall nicht.
Was aber auch noch interessant ist, ist, ich finde, in diesen ETFs der Cybersecurity-Gattung, die man zurechnen kann, hast du eine interessante Gewichtung der Top-10-Position. Also du hast hier den topgelaufenen First Trust, da machen die 10, also die Top-10-Werte 62% am Gewicht aus. Also da kann ich ja fast schon wieder eine Einzelaktie nehmen. Bei iShares machen die Top-10 nur 20% aus. Also ich finde, hier hat irgendwie jeder sich mal versucht, was zu bauen. Denn wir haben hier auch, was die Gesamtanzahl an Werten im ETF angeht. Bei WisdomTree 25, bei iShares bis zu 112. Also irgendwie versucht da gerade jeder was zusammenzubauen, aber kein Produkt ist jetzt so wirklich überzeugend. Also bevor ich so eine starke Klumpenbildung nehmen würde mit 60% bei den Top 10, ich glaube, da würde ich mir lieber 2, 3 Einzelaktien kaufen.
Vielleicht sollten wir unsere Beratungsleistung einfach mal verkaufen demnächst, wenn jemand so ein ETF auflegt. Einfach mal fragen. Wir haben eine große Community, bei denen fragen wir auch nach. Wir machen das gerne.
Wir packen dann auch Novo Nordisk mit rein.
Nachdem wir den DAX neu gestaltet haben, das ist ja auch immer schon die Aufforderung, dass wir daraus endlich mal einen guten Leitindex machen, kümmern wir uns darum.
Ja. Endlich Lockheed Martin im DAX. Dank unseres...
Ja.
Sebastian, by the dip, Lockheed...
Ich habe sie mal mitgebracht, genau. Und zwar Lockheed, wenn ihr euch den Chart anschaut, hatte ja vor ein paar Tagen ein Downgap, also eine Abwärtslücke, weil es gab die Quartalszahlen, es gab eine Sonderbelastung durch Altprogramme, es gab dadurch auch bei dem Gewinn pro Aktie einen Rückgang, das war unter den Erwartungen. Also die Sondereffekte haben einfach den Gewinn pro Aktie gedrückt. Würde man das rausrechnen, ich meine, man kann ja immer so schöne Spielchen machen und sagen, ja, wenn ich das rausrechne, wie ist dann das Geschäft oder wäre das Geschäft gewesen? Es wäre dann über Vorjahr gewesen, aber machen wir uns nichts vor, die Sondereffekte hatten wir und aus dem Grund haben die Zahlen entsprechend enttäuscht. Und es gibt ja auch noch ein bisschen so das Risiko, dass Lockheed natürlich auch Regierungsaufträge bekommt, ob das möglicherweise zurückgedreht werden könnte. Aber ich muss sagen, ich finde den Wert, ich habe den Wert auch selber bei mir im Portfolio, ich finde die Lockheed sehr interessant, denn wenn ich mir mal aktuell so die Zahlen anschaue, also wir haben eine Dividendenrendite von über 3% jetzt geschätzt für dieses Jahr. Wir haben, wenn ich mir mal die hier, jetzt bin ich in den Prognosen. Wenn ich mir mal das KGV anschaue, dann kommen wir auf ein KGV von 19, also unterm Schnitt von 10 Jahren von über 20. Tendenz in den nächsten Jahren fallend. Wir haben so ein bisschen Umsatzwachstum. Es ist jetzt nicht der große Knaller, aber wir haben wenigstens ein Aktienrückkaufprogramm. Das heißt, die ausstehenden Aktien gehen eigentlich beständig zurück. Und ich finde, Lockheed ist halt so ein solider Rüstungswert, in den in meinen Augen mal wieder ein bisschen Fantasie reinkommen muss. Das kann sein, wir hatten es in der Community besprochen, das Golden Dome Projekt, also dieser Verteidigungsschirm, der für die USA gebaut werden soll. Wenn sich das so halbwegs manifestiert, dann sollte Lockheed vorne mit dabei sein. Man hat auch einen hohen Auftragsbestand, also von 166 Milliarden Dollar. Da ist also eine gewisse Planbarkeit drin. Und wir hatten auch Dividendenerhöhungen jetzt 22 Jahre in Folge. Und wir haben, ich hatte es gesagt, laufende Aktienrückkäufe. Also es ist jetzt ein Wert, wo ich mir denke, dass der positiv überraschen kann und wird. Vor allem vor dem Hintergrund, dass, und das ist das erste Thema, das wir hatten, ja, die EU gesagt hat, wir kaufen wahrscheinlich in den USA Rüstungsgüter. Und sind wir ehrlich, das, was alles produziert werden soll bei uns, da haben wir nicht die Kapazitäten. Da werden für alle Vorstellungen wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Amerikaner die Kapazitäten haben. Aber ich glaube schon, dass wir noch deutlich mehr Rüstung in den USA einkaufen werden. Und deswegen finde ich da eine Lockheed Martin. Also für mich persönlich ist das ein Wert. Ich beobachte ihn, wo ich langfristig sage, da kann ich mir auch vorstellen, die Position wieder ein bisschen auszubauen auf dem aktuellen Niveau, weil einfach Aktienrückkäufe passen, Dividende passt, wir haben Auftragsbestände und es geht schnell. Es kann dann durchaus wieder Fantasie reinkommen und das heißt, alle bestellen irgendwas bei Lockheed Martin und dann kommt der Wert auch wieder in Bewegung. Aber bis dahin, ja, wie du immer sagst, Timo, paid to wait. Das heißt, kannst du natürlich eine ganz gute Dividende da kassieren. Also ist für mich ein spannender Rüstungswert, der auch nicht heiß gelaufen ist.
Bevor ich hier mich dann bewege in meinem absoluten Lieblingssektor Waffenhersteller, Sebastian, ich möchte dir vorher sagen, bevor ich zu meinem Fazit komme, ich sage dir das viel zu selten, ich mag dich. Ich mag dich als Typ, als Menschen, als Investor, wirklich. Du bist mir ans Herz gewachsen.
Und du bist wunderschön.
Also mit solchen profanen Dingen halte ich mich gar nicht auf.
Mit äußeren
Beispielen. Aber, wenn ich mir die Top 10 anschaue, RTX, Honeywell, Safran, Lockheed, Rheinmetall, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales aus Frankreich, werden wahrscheinlich anders ausgesprochen, und L3 Harris. Dann frage ich mich natürlich,
Rank.
Bitte, warum nimmt man dann einen Wert, der sich den letzten Platz mit einem anderen teilt? Also warum nimmt man nicht was soll denn hinsichtlich der Rüstungs- und Militärkonjunktur in den nächsten Jahren passieren, wenn man es jetzt nicht geschafft hat, gute Umsätze zu erzielen? Natürlich ist es jetzt, wir sprechen ja nicht hier über einen Wert, der demnächst die Segel streichen muss. Darum geht's gar nicht. Aber ich denke, wenn man hier in diesem Sektor investiert sein möchte, dann gibt es aussichtsreichere Werte. Und Lockheed ist bei uns zuletzt jetzt wieder so ein bisschen vielleicht bekannter geworden, weil wir symbolisch 35 F-35 einkaufen. Und ich glaube, und das sage ich als Nicht-Militärexperte, wenn ich mir die Kriegsführung so anschaue, dann sind vielleicht bemannte Flugzeuge, die wahnsinnig viel Geld kosten. Für die 35 F-35 bezahlen wir 8,3 Milliarden, schätzungsweise 10 Millionen Wartung jedes Jahr für diese Flugzeuge, die natürlich auch ganz anders gebaut werden müssen, wenn da jemand drin sitzt. Demgegenüber, ich habe mal, oh Gott, war echt mein Lieblingsthema, die billigsten Allzweckdrohnen für den militärischen Hausgebrauch kosten zwischen 100 und 150.000 Dollar mittlerweile nur noch. Ich dachte, die wären viel, viel teurer. Die Preise sind deutlich sinkend. Und wenn ich mir anschaue, wie Krieg heute wahrscheinlich geführt wird, dann frage ich mich, ob diese Konzentration auf diese wahnsinnig teuren Maschinen, dazu auch noch sehr komplex, ob das wirklich die Zukunft ist. Und am Ende, auch wenn es nicht immer Spaß macht, muss man sich ja über die Zukunftsaussichten eines Unternehmens Gedanken machen. Und da sehe ich andere Unternehmen einfach besser aufgestellt als eine Lockheed Martin. Also eine Rakete, die in der Standard Ausführung quasi an so eine F-35 drangehängt wird, kostet mehr als einige Standarddrohnen, die hier verwendet werden. Und eine komplette Berüstung kostet mehrere Millionen. Nochmal, solche Aufträge sorgen natürlich für eine Konjunktur. Aber wenn ich denn nicht so linksgrün versifft wäre und hier deswegen investiere ich ja gar nicht in diesen Sektor. Aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich keine Lockheed Martin.
Aber da unterstellst du natürlich, dass sie nicht anpassungsfähig werden. Also dass sie das kommen sehen, aber sagen, na, ein bisschen Nokia-Effekt und wir warten einfach ab und machen nichts. Also zum einen, ich sehe viel, wenn wirklich dieses Golden Dome Projekt in USA kommt, und ich denke, viel mehr Länder werden in die Richtung gehen. Und ich glaube auch, dass du in Zukunft, es wird viel mehr auf Drohnen gesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass auch ein Luftfahrtspezialist wie Lockheed dann entsprechende auch Abwehrmechanismen dafür entwickeln wird. Das tun sie ja auch schon im Moment. Also kurzum, ich sehe den Wert einfach als jemand, das ist absolut richtig, was du sagst, der ist jetzt nicht gelaufen, der zahlt eine solide Dividende, der hat guten Auftragsbestand, aber sie müssen was tun. Aber ich habe da noch den Glauben daran, dass da noch das Potenzial besteht, dass sie sich an die Situation anpassen, und sehe jetzt auch aufgrund der Aktienrückkäufe und auch der Dividende jetzt da kein Problem, erstmal rauszugehen. Es gibt spannendere Werte, aber gerade das Potenzial nach oben ist jetzt bei einer Lockheed, finde ich, schon gegeben. Man muss halt einen Schwung reinkriegen.
Ich muss aber einmal nachbohren. Du bist ja in dem Wert drin. Aber wenn du heute sagst, ich möchte hier investieren, und ich gebe dir vollkommen recht, das ist eine Golden Dome und alles, was dann noch folgt, ist wahrscheinlich sind es goldene Zeiten für diese Unternehmen. Aber warum denn nicht dann schon da investieren, wo ich sehe, die sind schon gut positioniert und sind ganz offensichtlich diejenigen, bei denen die Bestellung dann noch im größeren Umfang ein. Warum in einer Branche, die sowieso gut läuft, noch so ein Turnaround-Gedanken mit reinbringen? Das wäre ja dann eine andere Spekulation, als wenn ich sage, ich will hier einen guten Dividendenwert haben.
Ja.
Danke.
Ich will einen guten Dividendenwert haben.
Danke, das reicht mir.
Also, am Sonntagabend, als die News rauskam, EU-USA, da hatte ich tatsächlich den gleichen Gedanken. Ich habe einfach geguckt, welche amerikanischen Waffenhersteller gibt's denn. Und bin dann auch auf Lockheed gestoßen, weil ich mich mit denen mal ein bisschen intensiver vor einigen Jahren auseinandergesetzt habe, und habe das aber trotzdem wieder verworfen, weil mir das einfach die Spekulation darauf, es gibt jetzt also Geld, und die werden möglicherweise auch ein bisschen Geld davon abbekommen. Das war mir halt einfach zu dünn. Und ich habe mich dann ehrlicherweise auch gar nicht mehr weiter eingearbeitet, weil am Ende des Tages ist es ja auch eine Portfolioentscheidung. Also ich bin sehr happy damit, dass ich mein Portfolio auf immer unter 30 Werten halte. Mit den aktiven Positionen übrigens. Und das möchte ich eigentlich auch so beibehalten. Und deswegen stellt sich bei mir auch immer sozusagen die Frage, ist das denn wirklich etwas, wo du auch potenziell Lust hättest, das die nächsten Jahre einfach mit zu beobachten? Und das ist natürlich überhaupt keine wissenschaftliche Herangehensweise oder rationale Herangehensweise an das Thema Geldanlage. Aber ich glaube, also es geht hier um mein Depot und um mein Geld, und das bedeutet, ich muss ja auch den Bock haben, mich damit zu beschäftigen, und dann scheiden halt gewisse Branchen auch für mich aus, und da spielt jetzt gar nicht der ethische Standpunkt oder so für mich die allergrößte Rolle, sondern halt einfach auch, habe ich Lust, mich da einzuarbeiten, und das ist manchmal, also da das fehlt mir da, und deswegen auch nicht locker, deswegen nicht eng. Deswegen
nicht Entscheidung. Weißt du, weil jeder kann ja sein Portfolio zusammenbauen, wie er will. Und ich sehe eine Lockheed einfach auch aus Diversifizierungsaspekten in meinem Portfolio sinnvoll, weil ich mir da auch noch den Rüstungssektor mit reinhole. Aber es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen. Und wenn ich sage, ich habe da keine Lust, mich damit zu beschäftigen, oder ich will ein konzentriertes Portfolio haben, das ist ja auch irgendwo die Prioritätensetzung, die jeder von uns machen muss.
Ich hatte Thales die ganze Zeit auch auf der Watchlist. Sogar auf unserer Buy-the-Dip Plus Watchlist, und ich habe es jetzt einfach auch runtergeworfen. Also weil ich gemerkt habe, okay, ich kriege da einfach nicht den entsprechenden Zugang, nicht den entsprechenden Drive. Und manchmal ist das halt Nein. Ich glaube, Nein ist sowieso viel, viel wichtiger an der Börse als Ja. Also dann zu wissen, wann und wo man Nein sagt. Und ihr so, ja?
Ja, nehmen wir gerne wieder mit. Es ist nicht so, dass ich keine Faszination für Iron Man habe. Also, wenn du Batman sein kannst oder Iron Man, dann sei Batman oder Iron Man. Das ist also insofern manchmal, und wenn ich die Videos von General Dynamics sehe, mit diesem, was der mittlerweile kann, das kleine Kampf-Dröhnchen oder dieser kleine Kampfroboter im Wald. Also das ist auf eine technische Art und Weise fasziniert mich das schon. Die Umsetzung dann weniger. Aber das sollten wir vielleicht nochmal zum separaten Thema machen. Da setzen wir uns dann alle Helme auf Und dann schauen wir, wie wir da heil durchkommen, so eine Diskussion, was man wohl braucht. Das geht dann in die gleiche Richtung. Ich habe noch verweigert als Zivildienstleistender. Und da hat er mich noch gefragt, was ernsthaft, das war so früher, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und was, wenn der Russe vor Ihnen steht und Ihre Mutter bedroht? Ja, das war dann mal 20 Jahre nicht mehr die Frage. Heute wird es wahrscheinlich wieder gestellt, aber es muss ja heute keiner verweigern. Also daraus müssen wir eine separate Diskussion machen. Oder vielleicht wird es auch keine Diskussion, sondern nur eine Verteilung von Standpunkten. Das wird ein großer Spaß. Da laden wir mal zu einer Sonder-Live-Folge ein. Das müssen wir so mal wieder machen.
Wie heißt das Spiel, wo man sich gegenseitig abschießt im Wald? Wo man mit so Tarnanzügen...
Also du meinst Paintball? Also jetzt,
ja, genau. Das wäre dann.
Ich bin so ein Sniper, dass die Zivildienstleistenden sind wir mit 12 Mann. Der eine im Krankenhaus, der andere hier. Ja, die Faszination, ein bisschen rumzuballern, besteht. Aber es waren halt auch nur Farbpatronen.
Ich wollte es fast schon Golf
großartiger Eventmanager verloren gegangen.
Man zielt nur auf Löcher beim Golf.
By the Dip Paintball-Folge. Das ist stark. Ach,
da hättet ihr doch gar keine Chance. Ihr habt doch gar nicht die Härte, die das Leben einem bescheren muss, um da zu überstehen.
Ja, mal gucken. Wir können ja auch noch Alex und wen hatten wir noch zu Gast? Armin, Erik, sind alle herzlich eingeladen, dann mitzumachen.
Das aber wird jetzt sicher mal, cool. Das übertragen wir gleich nach unserem Tennismatch.
Das, genau. Der Paintball-Livestream. Ich wette, die Leute würden das feiern. Ich glaube, die Leute würden sogar Eintritt dafür. Jede Wette. Aber erstmal rüber zu Gold. Sebastian, machst du dir große Sorgen um deinen 20%igen Goldanteil in deinem Portfolio, weil Gold möglicherweise bald wertlos werden könnte? Was droht da ein schwarzer Schwan?
Mache ich mir überhaupt nicht, aber ich habe die Folge mal mitgebracht. Lars hat ja zuerst gesagt, zu Recht, was sollen wir denn dazu sagen? Wir sind ja keine Experten, aber mir ging es bei diesem Artikel, und ich werde euch gleich sagen, um was es geht, auch ein bisschen um die Psychologie, denn es gibt auf NTV und verschiedenen anderen Portalen seit ein paar Tagen Artikel, dass ein Startup, ich habe es mir hier mal notiert, aus San Francisco, erstmals mit Kernfusion Gold künstlich hergestellt hat. Ist zumindest oder wird zumindest behauptet. Es fehlt jetzt noch so ein bisschen die Peer Review, dass andere Wissenschaftler sich das anschauen, dass das auch wirklich bestätigt wird. Aber das wäre natürlich schon etwas, wenn man sagt, okay, ich kann Energie erzeugen und im Laufe der Energieerzeugung kann ich auch noch Gold herstellen. Und da gibt's dann so in dieser Pressemeldung so interessante Details, sage ich mal diplomatisch, dass man die gesamte Energieherstellung mit dem erzeugten Gold subventionieren kann, dass man dadurch nicht nur Energie erzeugt, sondern sogar noch Gewinne macht, weil Gold diesen ganzen Aufwand in diesen Kernfusionsreaktoren oder Fusionsreaktoren, diesen ganzen monetären Aufwand aufwiegt und ich dann noch das Gold verkaufen kann neben dem Strom. Und das ist so das perfekteste Geschäftsmodell, was es so in etwa gibt. Und in Anbetracht, das wird dann auch noch hochgerechnet, was man da mit diesen Fusionsreaktoren insgesamt an Energie erzeugen kann, könnte man dadurch das Gold, was jährlich abgebaut wird von 3000 Tonnen, die Menge sogar verdoppeln auf 6000 Tonnen. Und das wäre dann wohl eine Art schwarzer Schwan. Und da fand ich interessant, ich habe den Artikel gelesen, habe mir einen Freund geschickt und habe den gelesen und dachte, ja okay, passt, ist mal wieder einer dieser Artikel. Dann kam bei uns über die Hörerfragen mehrfach dieser Artikel rein und ich habe am Mittwoch noch ein Goldvideo gemacht, da habe ich über so die größte Gefahr für Gold gesprochen, hatte jetzt nichts mit dem Artikel zu tun, kamen aber auch viele Kommentare rein, was ich denn davon halte und kein Wort zu Fusionsreaktoren haben dann die Leute geschrieben, hast du jetzt gesagt, zu diesem riesigen Risiko. Und da muss ich sagen, ich finde ich ja mal wieder aus psychologischen Aspekten wirklich interessant. Und ich will da jetzt nicht irgendjemand, also ich spreche es nicht aus der arroganten Warte heraus, aber ich finde spannend, da kommt ein Artikel und dann steht da so, das alte alchemistische Gold wird hergestellt künstlich und jetzt ist es nichts mehr wert. Und dann haben einige wirklich Panik und da finde ich spannend, in dem Artikel steht zum Beispiel erstmal gar nicht drin, ob es überhaupt machbar ist, ob das wirklich passiert ist oder ob das wirklich jetzt nur eine Behauptung ist. Dann wann diese Fusionsreaktoren kommen, das kann noch Jahrzehnte dauern und länger. Und dann aber der wichtigste Aspekt, und das hat mich wieder an Elon Musk erinnert, weil da kam auch immer wieder, ja, was machst du denn, egal wo ich einen Goldvortrag halte, kommt immer die Frage, was machst du denn, wenn Elon Musk auf dem Mars jetzt Gold abbaut? Dann sage ich, naja, die Frage ist ja, zu welchen Kosten baut er ab? Also es ist jetzt eh eine Utopie, auf dem Mars Gold abzubauen, aber es gibt jetzt schon Schätzungen, wer weiß, wie gut die sind, die rechnen mit 50 bis 100.000 Dollar pro Unze an Abbaukosten. Und genau das ist in diesen Reaktoren auch der Fall. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wie hoch die Kosten am Ende dann sind, zu welchen dieses Gold wirklich produziert wird. Und wenn wir da irgendwie Gold rausbekommen, was dann zu 50.000 Dollar produziert wird, muss ich ehrlich sagen, da mache ich mir jetzt noch lange keine Sorgen. Also da habe ich andere Sorgen, die ich mir mache. Aber ich finde solche Artikel für alle, die da dann verunsichert sind, es gibt immer Risiken im Leben. Die muss man irgendwo auch eingehen, auch bei der Geldanlage. Aber dass jetzt einfach so ein Artikel rausgerotzt wird und da steht nichts zu Wahrscheinlichkeiten drin, zu richtigen Mengen, zu Produktionskosten, zu Machbarkeit, das würde ich einfach ignorieren und mir jetzt nicht den Kopf drüber zerbrechen. Also das mal als Statement von mir, von jemand, der stark in Gold investiert ist.
Das Ding ist halt auch, also so, wenn der Goldpreis jetzt eine Bewegung von 20% oder so gemacht hätte an einem Tag, dann hätte man das vielleicht irgendwie ein bisschen ernster nehmen müssen. Es hat niemanden interessiert und das ist dann halt auch schon ein Indiz dafür, dass das eigentlich das Risiko möglicherweise doch vernachlässigbar ist.
Absolut. Also da ging es mir nur um den psychologischen Aspekt. Man darf Risiken nicht einfach überbewerten, nur weil irgendwo ein Risiko existiert. Da muss ich eine Wahrscheinlichkeit dranhängen. Und das ist, also das können wir noch ganz weit wegschieben.
Ja, die KI
und es
sagt,
ist verstrahlt. Wahrscheinlich ist es sogar noch verstrahlt, das Gold. Du musst es wahrscheinlich 50 Jahre erst einlagern, bevor du es nach dem Fusionsreaktor dann verbrauchen kannst. Sorry, Lars.
Nee, alles gut. Ich hab, also die KI sagt, dass die Bedrohung durch Weltraumbergbau größer ist als durch Kernfusion. Und da steht darüber hinaus, dass es unwahrscheinlich ist in den nächsten 50 Jahren. Das langt mir ja. Also insofern wahrscheinlich. Ja, das wird wahrscheinlich lang und von daher mache ich mir da auch keine allzu großen.
Nach dir die Sintflut. Aber das ist genau die richtige Antwort.
Nö, das nicht. Aber ganz ehrlich, selbst wenn das der Fall wäre, dann, ja, meine Güte, dann wird sich die Menschheit eben auf andere Dinge einigen. Also die Menschheit wird ja nicht untergehen, wenn Gold an Wert verlieren sollte. Es ist einfach nur ein schlechter Tag im Leben des Sebastian H. Und aber wie gesagt, kurzfristig droht uns das ja offensichtlich
ganz
nicht.
Ein ganz, ganz schlechter Tag.
Ja. Go aber for Bitcoin, so, aber dann haben wir wieder die Quantencomputer. Also insofern.
Also ich würde dann auch extra nach Frankfurt reisen und dich trösten. Ich kriege das hin.
Das ist schön.
Aber was man wirklich mitnehmen kann, und das zeigte ja auch, egal ob wir über Aktien sprechen, und jetzt völlig ernsthaft, ohne Ironie, egal ob wir über Novo Nordisk sprechen oder über solche Geschichten, es gibt wahnsinnig viele Anleger, die sich von sogenannten Tail Risks, da kommen wir jetzt gleich noch zu, also eher unwahrscheinlichen Ausgängen, beeinflussen lassen und sagen, ja, aber was passiert dann? Man könnte natürlich, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass wir einen militärischen Konflikt in Taiwan sehen. Keine Frage. Aber dennoch ist selbst das ein Tail Risk und sein Depot darauf auszurichten, was da potenziell passieren könnte, ist eine schwierige Geschichte. Also du solltest ja immer an Wahrscheinlichkeiten dich orientieren und der wahre Schutz lautet immer Diversifikation. Und selbst Sebastian H. ist ja eben nicht vollständig in Gold investiert, sondern mit einem etwas unvernünftigen, aber immer noch adäquaten Anteil. Und mit dem er leben kann, weil er eben auch sonst ein vermögender Mensch ist. Aber und darum geht's letztlich. Auf so Extremsituationen, weder im Positiven noch im Negativen, sollte man da seine Investmententscheidung drauf basieren.
Es gibt auch Menschen wie den Nassim Nicholas Taleb, die da halt damit reich geworden sind, indem sie halt das ausgenutzt haben, dass halt diese Tail Risks, diese unwahrscheinlichen Ereignisse, doch ganz minimal wahrscheinlicher sind, als tatsächlich gepreist wird. Und da musst du halt aber einfach, da versenkst du halt einfach 10 Jahre erstmal Geld und dann einmal knallst halt richtig in die richtige Richtung. Und das ist ja auch keine Geldanlage, die Spaß macht.
So. Und Timing. Ja. Also der bekannteste wahrscheinlich mit Michael Burry war ganz knapp dran, dass das alles nicht gut gehen würde, weil er seine Investoren so lange hinhalten musste und am Ende mit seinem kompletten eigenen Kapital. Und hätte es dann nicht den Zusammenbruch des Immobilienmarktes gegeben, er hätte keine 24 Monate mehr gehabt, dann hätte er aufgeben müssen. Weil letztlich, wenn du mit Optionen wettest, dann kannst du nicht weiterschreiben. So, nun gut, dann hat das eben geklappt. in dem Fall. Aber Timing ist, wenn man auf extremen Ereignisse wettet, ein ganz entscheidender Faktor.
Gutes Timing hatten alle Meta-Investoren, die vor einigen Jahren, ich glaube 2022 war es, wo Meta so ganz, ganz weit unten war, jetzt einen schönen Tenbagger im Depot. Ach, hast du da gekauft auch, Sebastian?
Ich habe Meta schon länger, aber Meta wurde ja immer wieder abgeschrieben. Meta ist für mich ein psychologisches Beispiel. Da hat man immer wieder gesagt, die sind zu doof mit Metaverse, wurden immer wieder abgeschrieben, haben sich immer wieder neu erfunden.
Ah, okay, neu erfunden, da würde ich gleich mal, also da würde ich persönlich das Fragezeichen dran machen, aber dass die Aktie zweifellos gut gerannt ist und dass sie auch schon wieder sehr gute Quartalsergebnisse vorgelegt haben, daran besteht kein Zweifel. Glückwunsch an alle, die da drin sind. Du hast die auch unter $100 gepickt, oder was?
Nein, unter $100 nicht, aber ich habe nachgekauft im Bereich von, ich gucke hier gerade mal, auch schon bei 140, auch ein bisschen später. Also ich habe die Meta schon länger. Toll. Könnte sogar sein, dass die ersten Käufe bei so knapp 100 waren. Aber das ist ja auch, ich habe ja anfangs auch gesagt, die ist super gelaufen in meinem Portfolio, aber ich drücke ja meine Überzeugung nicht durch ein 50% Gewicht aus. Aber die Meta ist aktuell, die dürfte bestimmt bei so 4% oder 5% mittlerweile angekommen sein. Also das ist einfach ein Top-Wert. Und
ja. Punkt. Okay. Also bedeutet, du bist Meta Long, du bleibst doch Meta Long und bist großer Absolut. Meta.
Okay. Also ich kann euch mal noch abholen mit den Zahlen. Ich hatte, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon Lars gesagt, ich habe gestern unfassbar schlecht geschlafen. Dann bin ich um 1 Uhr wieder aufgestanden und habe mir die aktuellen Meta-Analysen mal durchgelesen und habe sie ja auch mal zusammengestellt. Und wir hatten ja wirklich, also Meta hat ja voll abgeräumt. Also 10% nachbörslich, die Aktie wird deutlich höher aufmachen, als wir jetzt aufnehmen am Donnerstag. Wir haben 20% Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich, also Analystenschätzungen klar übertroffen. Wir hatten Gewinn pro Aktie 20% über Konsens, operative Marge steigt deutlich auf 43%, 3,5 Milliarden tägliche Nutzer auf den Plattformen plus 6% gegenüber dem Vorjahr. Also ich hatte in früheren Folgen schon gesagt, ich finde Meta so interessant, weil du Zugang zu 3 Milliarden Menschen hast und die schaffen es immer noch, immer mehr Leute auf ihre Plattformen zu ziehen. Also die Hälfte der Menschheit, vielleicht nicht ganz die Hälfte, ist auf diesen Meta-Plattformen tätig. Dann die Ad-Impressions, die Werbeeinblendungen, 11% nochmal Anstieg und das, obwohl der Preis um 9% angehoben wurde. Also man sieht ganz klar, wie bei Meta das KI-Thema auch wieder reinspielt. Und ich finde interessant, wenn ich aber die Aktie mir anschaue, ist die nicht teuer gepreist. Also wir haben hier ein KGV aktuell bei Meta fürs laufende Geschäftsjahr von 25. Das ist unterm 10-Jahres-Durchschnitt von 31. Wir haben für die nächsten Jahre auch, ich gehe mal rüber in die Analystenschätzungen, so was den Umsatz angeht, also ein zweistelliges Wachstum, 15% Wachstum in dem Jahr, 15% im nächsten Jahr. Also von daher, ich muss sagen, ich finde den Wert nicht mal teuer, wenn ich mir da die ganzen Kennzahlen aktuell anschaue. Was man natürlich kritisieren kann, ist, es wird viel ausgegeben an CapEx, es wird viel investiert, auch in KI, in Rechenzentren und. Das ist ja etwas, was alle Mac 7 machen. Aber bei einer Marge, wir haben hier eine EBIT-Marge von über 60%, da habe ich auch irgendwo ordentliche Einnahmen und ich habe einen Free Cashflow, der wird in diesem Jahr aufgrund von Investitionen etwas fallen zum Vorjahr, wird dann allerdings wieder in Richtung der 40 und 2027 dann der 56 Milliarden ansteigen. Also kurzum, Meta ist für mich ein Wert, der bei Rücksetzern auf jeden Fall, wenn man da tech-affin ist, wenn man sowas beimischen will, sollte man kaufen. Weil allein diese 3,5 Milliarden Nutzer, das ist ein Burggraben, das wird keiner der anderen erstmal so schnell schaffen. Und das, obwohl ja OpenAI auch am Start ist. Trotzdem wachsen sie weiter.
Die also, Frage ist halt nur, Entschuldige, mach du.
Ich kann es kurz machen. Also den Teil finde ich gut. Das sieht jetzt ausnahmsweise. Ich habe sie nämlich hier, die Ray-Ban-Brille. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich finde, sie steht mir ehrlicherweise nicht. Aber. Lüge mich nicht an. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Metaverse. Das ist momentan in den Zahlen oder in den Erwartungshaltungen so gar nicht drin. Ich glaube aber immer noch, dass da das einfach nur die Killer-Application fehlt, damit die Leute das haben möchten, auch mit den entsprechenden Brillen, Oculus und so weiter. Das ist aber zusätzliches Potenzial. Und was die Zahlen auch zeigen, dass insbesondere die Abneigung, die Timo und ich und du natürlich auch, Sebastian, hier geäußert haben, dass das für die Meta-Zahlen keine Rolle spielen wird. Und das glaube ich auch in Zukunft nicht. Timo, du hast es ja geäußert und ich weiß nicht, ob du das dazu, ja, was will man da groß updaten, aber sie kümmern sich keinen Deut besser um Fake-Accounts auf ihren weder WhatsApp noch Instagram. Und das ist eine große Plage. Und das sorgt auch für eine starke Abneigung wirklich gegen den Konzern. Davon sollte ich mich aus Investorensicht nicht beeinflussen lassen. Und ich glaube, es wird die Zahlen auch nicht wirklich beeinflussen. Es ist aber trotzdem ein großes Ärgernis. Und deswegen kann ich nur eigentlich unterstützen, was Sebastian gesagt hat. Ich glaube auch, dass die Investitionen übrigens, die ja, man war dann schon ein bisschen, vielleicht nach den Alphabet-Zahlen schon ein bisschen, hatte man geahnt, dass die Investitionen weiter hochgehen. Das ist richtig. Das ist ein Kampf um die Vormachtstellung auch im KI-Bereich. Den willst du nicht verlieren. Der ist extrem wichtig. Deswegen hätte ich auch Investitionen. Und ich nehme an, die Investitionen werden eher noch tendenziell steigen. Aber ich glaube, dass der Konzern das verkraften kann. Und deswegen, ich habe nichts Negatives hinzuzufügen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, und das ist vielleicht auch für den Gesamtmarkt wichtig, die Quartalszahlen der Großen, Microsoft hat ja auch sehr gut geliefert, das ist auch ein Anzeichen dafür, dass der Gesamtmarkt sportlich bewertet ist, aber keinesfalls euphorisch. Also die Werte, die hier den Markt wesentlich tragen, wir sind im hohen Bewertungsbereich, aber wir sind nicht im Bereich Bubble. Und das stimmt mich oder unterstützt auch meine Erwartungshaltung, dass wir noch nicht am Anfang eines großen Bärenmarktes oder einer großen Korrektur stehen.
Ich würde sogar sagen, Meta ist die für mich die spannendste der Mag 7 im Moment.
Von noch spannender als deine Alphabet.
Alphabet ist in meinen Augen krass unterbewertet. Und ich finde, der Markt nimmt die Story noch nicht so wahr, wie stark Google eigentlich ist, wie stark Google auch im Vergleich zu OpenAI ist. Ich meine, gleiches gilt, was ich gerade gesagt habe. OpenAI ist am Start, trotzdem wächst die Suchmaschinensuche. Also da hat der Markt Alphabet noch nicht erkannt, wirklich welches Potenzial da drin steckt noch. Aber Meta ist ja eine richtig krasse Wachstumsmaschine, trotz der ganzen Ausgaben. Und wir wiederholen uns, überhaupt nicht teuer. Also wir sind da weit weg von der roten Bewertungszone. Sie sind nicht billig, aber sie sind nicht in einem übertriebenen Level.
Sorry. Absolut. Sind nicht teuer, aber das hat auch einen guten Grund. Also warum sollte ein Konzern, der eine EBIT-Marge von 60% hat, also eine operative Marge von 60%, warum werden die mit einem KGV von 20 bewertet? Weil Meta eben kein AI-Konzern ist, in meinen Augen. Und da können Sie auch in den Calls, können Sie das Buzzword so oft fallen lassen, wie Sie wollen. Ich habe das Transkript gelesen heute Morgen. Also was der Zuckerberg da geschwallert hat, das ist ja sowas von unkonkret. Das ist ein reines Buzzword-Gebashing. Und Meta ist ein reiner Werbekonzern. Und Werbung ist zyklisch hoch 10 und deswegen haben sie dann ein KGV von 20 und EBIT-Marge von 60%. Und das ist der einzige Grund, warum sie so günstig sind. Und dass die Zahlen toll sind und das gar nichts gegen die zu sagen irgendwie. Und auch, ja, ich komme auch nicht mit meiner persönlichen Abneigung wegen den Fake-Accounts und so weiter. Aber ich glaube, Meta ist mit Abstand derjenige Konzern, der am schlechtesten aufgestellt ist von den Mag 7 in puncto KI. Und das preist der Markt mit auch dieser Bewertung.
Aber dann würdest du sagen, Metas Lama ist ein KI?
Der komplette Umsatz ist Werbung. Der komplette Umsatz ist Werbung. Und die nächste etwas stürmischere Phase in der Wirtschaft wird Meta am stärksten treffen unter allen Mag 7. Weil Google hat die Cloud zumindest noch und auch ein paar andere Einnahmequellen, die irgendwie nicht Werbung sind. Und das ist bei Meta nicht der Fall.
Also die Zyklik, da hast du schon einen Punkt, aber du erreichst halt 3,5 Milliarden Menschen und ich meine, was ist Werbung? Ich würde nicht sagen, hat nur Werbung. Wo will denn OpenAI hin? Wo will denn Perplexity hin? Die überlegen, spielen wir wie Google Werbung ein? Gehen wir auf Affiliate? Und da ist ja Meta führend. Also ich finde, dieser Burggraben, so viele Menschen zu erreichen. Und ich muss sagen, sie haben ja immer noch WhatsApp und vieles noch gar nicht ausreichend kapitalisiert. Da ist ja noch wirklich Luft
nach oben. Nicht monetarisiert. Da mache ich eine Wette mit dir. Da können wir eine Kiste Champagner wette ich mit dir. Ui. Dass die WhatsApp nicht vernünftig monetarisiert kriegen. Facebook ist so Oma-Hilde-Plattform. Also da ist Onkel Heinz postet da irgendwie noch, wenn er Schützenkönig geworden ist. Aber das Einzige, was wirklich ein Mega-Asset ist, glaube ich, weiterhin Instagram. Ich glaube, Instagram ist das Kronjuwel da drin und meinetwegen können sie da die outsourcen und an die Börse bringen oder so, aber alles andere finde ich jetzt nicht weltbewegend. WhatsApp kriegst du nicht monetarisiert, hundertprozentig. Lass uns wetten.
Gerne. Ich bringe den Wert wieder mit. Die werden noch viel weiter wachsen da drin.
Ja. Und jetzt tschüss.
Einen haben wir noch.
Warnsignal, genau. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Lass uns rüber zum Wix. Sebastian.
Ja, ich mach's schnell. Könnt ihr eure Meinung noch äußern? Aber der Wix ist ja ein Index auf die implizite Volatilität der S&P 500 Optionen. Sind wahrscheinlich die meisten ausgestiegen, haben gesagt, danke, jetzt reicht's. Und daraus wird abgeleitet natürlich, ob der Markt bzw. die Marktteilnehmer erwarten, dass es ja an den Märkten hoch hergeht. Und aktuell, wir sehen steigende Märkte, wir haben Allzeithochs, wir haben relativ geringe, das hat neulich eine Studie gezeigt, auch eine geringere Optionennachfrage aus Absicherungszwecken. Das heißt, dann fällt dieser Index der impliziten Volatilität und er ist aktuell schon wieder im unteren Bereich. Also wir sind auf einen Wert von unter 15 gefallen. Und wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre da anlege, dann ist das auf jeden Fall so eine Zone, wo man sieht, der Markt ist relativ unbekümmert. Also Lars hatte ja neulich bei uns in der App auch was gepostet, dass wir auch bei so kleineren Schrottwerten teilweise spekulative Übertreibungen sehen, dass da Geld reingeht. Und wir sehen so eine gewisse Unbekümmertheit. Und jetzt muss ich klar sagen, der Wix ist jetzt nicht unbedingt ein Timing-Indikator. Das heißt, der kann auch noch tiefer fallen, der kann auch einen Wert von 10 annehmen. Aber es ist zumindest so ein weiteres Indiz, dass man sich mal psychologisch einstellt, dass eine Unbekümmertheit herrscht und dass es auch mal wieder deutlich turbulenter werden könnte. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin da ganz offen, keiner weiß, wo die Aktien morgen stehen, wo die Werte hingehen können. Aber was wir können, das ist natürlich Risiken steuern. Und ich finde, mit dem, was gut läuft, wenn jetzt die ETFs bei mir, die Aktien alle super laufen, auch wir hatten gerade eine Meta, dann ist es ja schön, aber ich muss mich ja auf das einstellen, wo ein Risiko sein könnte und sagen, okay, wenn mir jetzt so verschiedene Indizes dann so leichte Warnsignale liefern, wie gehe ich dann um, wenn es an dem Markt mal wieder turbulenter wird? Und das ist eigentlich das, was wir machen können, Risiken steuern und sagen, okay, in langfristigen Depots kaufe ich dann den und den Wert mal nach. Und deswegen nur zur Sensibilisierung, ja, es sieht alles gut aus, es läuft alles gut, aber wir sehen schon, wie zumindest ein paar Warnsignale am Horizont flackern und dass man sich zumindest da mal miteinander damit auseinandersetzt und sagt, es könnte auch mal wieder deutlich turbulenter werden und es könnte auch mal wieder wie im April mal ein Stückchen nach unten gehen. Sehe ich jetzt aktuell nicht, aber einfach mal außerhalb der Box denken und nicht sagen, an den Märkten läuft alles rund.
Ja, ich will jetzt nicht nochmal kritisieren, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich als Anleger mit der Aussage anfangen sollte. Es wird wahrscheinlich nicht kommen, aber man soll mal aufmerksam bleiben. Der Straße natürlich nach links und rechts, bevor man rübergeht.
Ich stelle so eine Grundeuphorie gerade fest. Und die soll ja auch da sein. Aber trotzdem, viele sind dann immer wieder überrascht, wenn es doch nach unten geht. Also viele blenden dann aus, dass wir an den Aktienmärkten aktiv sind. Und Aktienmärkte bedeuten Volatilität. Und wir sehen anhand von verschiedensten Risikoparametern, dass aktuell einfach Unbekümmertheit herrscht. Und diese Unbekümmertheit ist eigentlich immer ein Garant dafür, dass es mal wieder nach unten geht und dass es mal wieder klappert. Und dann halt nicht in Panik verfallen und sagen, ups, sondern sagen, ja, was passiert denn? Ich kann es mir ja geistig ausmalen. Was wäre, wenn mein Portfolio um 20% fällt? Also ich will da einfach so diesen psychologischen Aspekt mit reinbringen, dass dann hinterher nicht alle enttäuscht oder verunsichert sind.
Glaube ich auch. Ja, bitte mach du zuerst diesmal.
Wieder der Wette?
Sebastian, du bist also Grundeuphorie oder irgendwie Überschwang, stelle ich jetzt eigentlich nicht fest. Ich glaube, du bist gerade ein bisschen persönlich gebiased, einfach nur deswegen, weil du so euphorisch bist, weil du dich auf meinen Besuch in Frankfurt so sehr freust. Aber da darfst du nicht deine eigene Grundeuphorie jetzt auf alle anderen mit übertragen.
Da wird das Volatilitätsbarometer auch explodieren.
Er hat heute Nacht schon mal vor nicht geschlafen.
Ist um 1 Uhr aufgewacht, wie kann ich mich jetzt ablenken? Ich lese eine Meta-Analyse.
So, was wäre jetzt morgen um 1 Uhr? Okay, da würden wir eine Williams-Christbirne trinken, aber heute das ist das nicht schon. Was macht ihr denn
irgendwo auf dem Wochenmarkt und haben da schon irgendein alkoholisches Getränk in der Hand?
Also, nochmal ein ernstes Wort dazu. Sebastian, ich gebe dir ja recht. Ich glaube auch, die Stimmung ist schon gut derzeit. Insbesondere sehen wir, Goldman Sachs, wer sonst, hat doch so einen Shit-Index, den sie aber anders nennen. Also die Most Shorted Stocks, wie sind die gestiegen? Sind sehr deutlich gestiegen und das ist ein Warnsignal, wenn also Schrottaktien sehr gut laufen. Und nach meinem Dafürhalten wird das dann zu einem großen Warnsignal, wenn auch die von uns angesprochenen Mac7 und Co., also der Gesamtmarkt, wenn der auch noch jetzt in eine Phase käme, und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten die Phase erleben, dass der relativ deutlich ansteigt. Momentan sehen wir ja Anstieg, Konsolidierung, Anstieg, konsolidiert man ein bisschen mehr. Und wenn es da mal steiler wird, das ist dann eben auch der Punkt, wo das Sentiment dann überläuft. Und ich würde aber noch als Indikator gerne mit hinzubringen, ich halte den VIX für eine Möglichkeit, aber eher, wenn wir Extremwerte auf der Oberseite sehen, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo wir eine Gegenbewegung sehen, so wie im April. Spannender, um zu messen, wie ist die Marktstimmung, finde ich den SKU-Index. Der misst nämlich genau die Optionen des Tail Risks, also Out-of-the-Money-Put-Optionen des S&P 500. Und da kann man sich mal merken, es galt klassischerweise, wenn er über 150 ansteigt, dann wird es so langsam gefährlich, weil aber momentan nichts mehr klassisch ist. Er ist aktuell bei 154. Wäre ich nervöser, wenn er so in den Bereich 175 anstiege. Ja, das heißt also, dass sich immer weniger Leute absichern gegen starke Einbrüche am Aktienmarkt. Und wenn keiner mehr eine Versicherung kauft, dann spricht das für Sorglosigkeit. Und diesen SKU-Index, also der kommt, der ist von der CBOE, der ist auch frei verfügbar. Das ist eher einer, wo ich sage, dann, ja, da muss man wirklich mal nachdenken, ob es nicht jetzt ein bisschen zu sorglos alles ist.
Interessanterweise auch, weil du einen SKU-Index mitbringst, wir hatten ihn hier mal diskutiert, er ist ja auch im Januar und Februar dieses Jahres auf 170 und mehr gestiegen. Also wir hatten im April hat natürlich, ja. Donald Trump hat den Faktor reingegeben mit den Zöllen, aber wenn so ein externer Faktor dann kommt und ein SKU-Index hoch ist und ein Volatilitätsindex niedrig, klappert's halt umso mehr.
Dann klappert's im Gebälk.
Schön. Klapper, klapper, es dreht sich das Mühlrad.
Das ist, so. Das ist jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort. Also, vielen, vielen Dank an euch beide. Hat wie immer Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, euch hat's auch gut gefallen und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute euch. Macht's gut, ciao.
Bis dann.
Alles Gute.